Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen, da sind wir wieder.
Bettina und Christian mit einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne.
Und wir haben uns einiges vorgenommen und wieder eine Menge mit euch vor.
Warum zum Beispiel werden im Oktober in Lübecker Kirchen Möbel und auch Handys verkauft?
Ja. Was haben der kanadische Rockstar Bryan Adams und Literaturnobelpreisträger Günter Grass miteinander zu tun?
Und was hat es mit diesem Geräusch hier auf sich?
Das sind nur einige der vielen Fragen, um die es in dieser Episode geht.
Kommt doch einfach mal mit auf unsere Tour durch das oktoberliche Lübeck.
In Lübeck könnt ihr immer wieder spannende Kunstprojekte erleben, auch jetzt im Oktober. Das Kunstprojekt, das ihr vom 22. bis zum 5. November entdecken könnt, heißt Heilige Geschäfte.
Der Konzept- und Aktionskünstler Christian Jankowski hatte die Idee, dass in 5 Lübecker Kirchen ganz normale Geschäfte eine Filiale eröffnen und dort ihre Waren für 2 Wochen verkaufen dürfen.
Ja, klingt spannend, oder? Dazu gehören die Kirchen St. Jakobi, St. Marien, St. Petri, die evangelisch-reformierte Kirche und die Johann-Hinrich-Wichern-Kirchengemeinde. Da könnt ihr, wie gesagt, vom 22. Oktober bis zum 5. November zum Beispiel Möbel kaufen oder Lebensmittel oder auch elektronische Geräte wie Smartphones.
Christian Jankowski ist bekannt für seine ungewöhnlichen Kunstaktionen und über die muss man auch manchmal wirklich schmunzeln. Zum Beispiel erlegte er mit Pfeil und Bogen in einem Supermarkt Joghurtbecher, Brot und ein tiefgefrorenes Hähnchen.
Ja, herrlich. Oder er ließ öffentlich ausgestellte Plastiken von Masseuren bearbeiten, um das Qi, also den Energiefluss der Werke, zu verbessern.
Die Biennale, die internationale Kunstausstellung in Venedig, die ist ja so etwas wie die Olympischen Spiele für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler. Und auch da hat Christian Jankowski schon ausgestellt. 1999 zeigte er dort eine Videoproduktion, in der er mit bekannten italienischen Wahrsagerinnen aus dem Fernsehen telefonierte und sie über seine künstlerische Zukunft befragte.
Ja, Christian Jankowski kann heute leider nicht hier sein, weil er gerade in Bukarest eine neue Ausstellung vorbereitet. Aber er hat uns Sprachnachrichten geschickt und wir wollten von ihm wissen, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass ganz normale Geschäfte, die zum Beispiel Möbel verkaufen, ihre Waren in Kirchen anbieten?
Die Ideen zu meinen Werken entstehen oft durch die Orte, die ich besuche und Menschen, die ich treffe. Also ich versuche, verschiedene Kreise zusammenzubringen. Und in Lübeck, mit der Tradition als Mutter der Hanse, liegt natürlich der Handel und die Geschäfte, die liegen irgendwie auf dem Tisch, ne? Und auf der anderen Seite hat man die 5 Kirchen und die 7 Türme und diese Stadtsilhouette, die auch so prägend ist. Und es hat natürlich auch beides miteinander zu tun. Insofern habe ich gedacht, heilige Geschäfte, holy business, also beides zusammenzubringen. Das, was das UNESCO-Kulturerbe ausmacht, also diese Backsteingotik und die Türme und da rein eben die Überschneidung zu haben, beides gleichzeitig zu machen.
Was wollen Sie denn mit dieser Kunstaktion erreichen, Herr Jankowski?
Also ich finde es immer toll, wenn neue Erfahrungen gemacht werden und wenn man eigentlich eine Art von neuem Bild schafft. Also durch diese Vermischung jetzt von Religion und den Geschäften, dem Handel, kann was passieren. Und in der heutigen Zeit driftet so vieles auseinander und so viele Menschen haben spezielle Interessen und bündeln sich nur in Gruppen, die der ähnlichen Meinung sind oder gleichen Vorlieben haben. Und ich finde das jetzt eine große Chance auch von Kunst und auch gerade von meiner Kunst, dass man hier Brücken schlägt zwischen Orten und Menschen, die scheinbar vieles trennt. Aber ich glaube, die Kunst kann da Menschen zusammenführen und kann dadurch auch neue Sprache entwickeln. Irgendwie eine Sprache in jedem Bereich ist ja anders. In der Religion gibt es eine Art von Diskussion, es gibt eine Art von Vokabular, es gibt Rituale, es gibt Abläufe. Und genauso sieht das auch im Geschäft aus. Dort wird auch ganz speziell und ganz professionell mit Kunden gehandelt. Und das Publikum in der Kunst kommt noch einmal mit einer ganz eigenen Geschichte daher. Und jetzt zwischen diesen 3 Publikumsgruppen zu springen und zwischen den 3 Rahmen, also diesen Formaten zu springen, das schafft Verwirrung, aber das schafft eben auch die Chance auf so eine Neudefinition und vielleicht einer neuen Perspektive.
Gibt es einen roten Faden, der sich durch alle Ihre Arbeiten zieht?
Ich denke, was meine Kunst zusammenhält, ist, dass es immer um Begegnungen und Erfahrungen geht. Also in der Kunst ist das ja die Performance-Kunst, nennt man das als Genre. Die ist oft der Ausgangspunkt, um dann etwas, eine Situation zu schaffen und darin Menschen handeln zu lassen und das aufzunehmen. Manchmal gibt es Filme, manchmal gibt es Audioaufnahmen, manchmal gibt es Fotografien. Es gibt viele Medien, die ich benutze als Künstler. Aber der rote Faden, wenn man so möchte, der ist immer wieder das gemeinsam Schaffen. Also nicht alleiniger Autor, sondern Co-Autoren zu haben, Mitwirkende. Andere Menschen hinterlassen Spuren und beim Zusammenwirken entstehen auch Bedeutungen und es entstehen Erfahrungen und auch ja überraschende Ergebnisse. Manchmal auch für mich, weil ich kann nicht alles planen. Dadurch, dass andere Menschen zu Co-Autoren werden, gibt's für mich auch immer einen Überraschungsmoment und eine Sache, die ins Ungewisse führt und insofern auch an den Rand von einer Sache, die man kennt. Und ich finde das bei der Kunst auch immer spannend, dass man eigentlich eine Zustandsform am Rande der Kunst so. Wo hört die Kunst auf? Wo fängt das Leben an? Das zieht sich durch bei meinen Arbeiten, weil die Kunst auf die Gesellschaft trifft, auf andere Felder, die sich nicht Kunst nennen.
Und eine der Lübecker Kirchen, die an diesem Kunstprojekt Heilige Geschäfte teilnimmt, ist St. Jakobi. Und wir sind jetzt mit dem Pastor von St. Jakobi verabredet, beziehungsweise wir sitzen schon im Pastorenhaus. Lutz Jedeck sitzt neben uns. Moin, Herr Jedeck.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja. Danke. Moin, Herr Jedeck. Die vielen Kirchen prägen ja das Stadtbild von Lübeck und auch der Handel hat seit vielen Jahrhunderten eine große Bedeutung für Lübeck. Doch was haben Sie spontan gedacht, als Sie gefragt wurden, ob hier in St. Jakobi für 2 Wochen ein Geschäft seine Waren verkaufen darf? Waren Sie da auch so ein bisschen irritiert am Anfang?
Na, natürlich war ich etwas irritiert und dachte, was soll das und was will der Herr Jankowski da überhaupt erreichen? Und habe auch dann gesagt, ich muss unbedingt mit Ihnen reden. Und wir haben dann 2-3 Mal 1-2 Stunden geredet. Und dann habe ich auch sein Konzept verstanden, was er eigentlich will. Es geht ja nicht darum, dass jetzt sozusagen irgendein Laden eine tolle Fläche hat, wo was verkauft werden kann, sondern es geht um dieses Thema Kirche als etwas, wo es um ideelle Werte geht, um Werte geht, um Ethik geht, um Menschenfreundlichkeit. Und dann geht es um das Materielle, von dem wir ja auch alle leben, mit dem wir leben müssen und wie das verkauft wird und wie das aufeinander stößt und wie auch unsere eigenen Vorstellungen, was das Materielle betrifft und das Ideelle betrifft, aufeinanderstoßen. Und das ist eigentlich der Reiz daran, da ein bisschen dieses sich Reibende zur Sprache zu bringen.
Also hier in St. Jakobi ist es so, dass vom 22. Oktober bis zum 5. November technische Geräte verkauft werden, also Smartphones werden verkauft, Fernseher, aber auch Boxen, also Lautsprecherboxen, Hi-Fi-Geräte. Wie passen die denn jetzt hier in die Kirche? Weil Sie haben ja gesagt, hier werden nicht irgendwelche Waren verkauft. Sie haben irgendwas gesucht, was auch passt zu St. Jakobi. Jetzt frage ich mich, High-End-Technik und Smartphones in St. Jakobi, wo ist die Schnittmenge?
Also angefangen hat es tatsächlich mit den Lautsprechern, weil St. Jakobi die Musikkirche ist und die historischen Orgeln hat, Kooperation mit einer Musikhochschule. Hier wird wahnsinnig viel Musik gemacht. Und da ist natürlich spannend zu gucken, was kann Technik und was können alte historische Instrumente aus dem Mittelalter und wie geht das zusammen? Vielleicht werden wir auch in dem Projekt tatsächlich beide nutzen, die Orgel live und die Lautsprecher. Das war sozusagen der erste spannende Punkt. Und dann kommt natürlich dazu, dass diese Firma, die diese Lautsprecher verkauft, auch Smartphones verkauft und auch Fernseher. Und da finde ich es einfach super spannend zu gucken, gerade bei dem Thema IT, wo ist das reale Wort wichtig, wo ist sozusagen das Wort aus der Technik wichtig. ChatGPT ist immer im Moment in aller Munde, gerade bei den Schülern, wenn man Hausaufgaben irgendwie schnell hinkriegen will. Aber auch mein Sohn hat mir vor kurzem hat gefragt, wie ist denn der Predigttext, und ich habe ihm das genannt und 5 Minuten später hatte ich eine zweiseitige, komplette Predigt, die gar nicht so schlecht war. Sie war etwas formelhaft, aber...
Haben Sie die denn genutzt?
Nein, ich habe sie nicht genutzt. Also ich,
das sollen wir jetzt glauben, oder?
Ja, also das ist tatsächlich der Punkt gewesen, dass die diese Sprache der Predigt so war wie vor 15 Jahren. Es war nicht die aktuelle, sondern es war so eine etwas gestelzte Sprache. Aber ich finde es einfach spannend, die Auseinandersetzung. Und ich habe eben auch dann mal mit ChatGPT die Frage gestellt, Unterschied und Gemeinsames von Smartphone und Gott. Und es ist schon erstaunlich, was die Technik einem da liefert.
Und was hat sie geliefert? Was kam da?
Da kam zum Beispiel, dass das Smartphone und Gott für den Menschen ist und beide dem Menschen helfen sollen, seinen Alltag zu gestalten. Das wurden dann noch ein paar mehr Gemeinsamkeiten aufgezählt, aber es kamen natürlich die Unterschiede. Es war auch erstaunlich, dass dann dieses ChatGPT-Rede sagte, ja, aber das Smartphone hat seine Grenzen. Es ist eben einfach ein Mittel zur Kommunikation, während Gott dir doch in Krisen helfen kann und dich stützen kann. Also es war schon sehr schlau auch eingefädelt und sich damit auseinanderzusetzen, was das in Zukunft bedeutet. Es ist ja jetzt, wir sind 2023, aber stellen wir vor 2035, wenn dann Computer noch viel intelligenter und auch individuell reagieren können, was da auf uns zukommt.
Aber auf die Frage muss man ja auch erstmal kommen. Was haben Gott und das Smartphone gemeinsam? Das wäre mir jetzt nicht eingefallen.
Herr Jedek, Geschäfte in Kirchen zu machen, das finden wir heute erst einmal ungewöhnlich. Doch in früheren Jahrhunderten waren Kirche und Alltag viel mehr miteinander verwoben. Auch, dass man da Geschäfte macht. Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Wie passierte das damals?
Also hundertprozentig kann ich das natürlich auch nicht sagen, weil ich auch nicht damals gelebt habe. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall die Kirchen öffentliche Plätze waren, geschützte Plätze waren, dass es kein Gestühl gab. Man muss sich also die ganzen Kirchen, Mariendom, Ägidien, Jakobi, Petri, leer vorstellen. Und man muss sich vorstellen, dass ganz viele Messen gelesen wurden, also viele Priester an verschiedenen Stellen in der Kirche waren. Wir haben dort in der Brauerkapelle, das ist der Westeingang, wo auch unser Wunschpunsch immer stattfindet, haben die Brauer, die eben hier in den Nebenstraßen ihr Gewerbe hatten, ihre Kapelle und die haben dann dort einen Priester angestellt, der Messen gelesen hat. Die Seefahrer, Jakobis Seefahrerkirche, hatten eine große Messe im Mittelschiff der Kirche, wo auch ein Priester dann für die auf See gebliebenen Messen hielten und wo dann auch gesorgt wurde für die Witwen und Hinterbliebenen der verstorbenen Seeleute.
Und diese verschiedenen Messen, das fand teilweise gleichzeitig statt. Es war also auch ziemlich laut dann in der Kirche.
Ich vermute, das hatte so ein bisschen so einen Jahrmarktscharakter, dass eben an unterschiedlichen Stellen der Kirche dann Messen gelesen wurden und man sich traf. Und ich vermute, wie das bei allen Treffen heute auch noch so ist, informellen Treffen, dass dann natürlich auch darüber geredet wurde, ich habe hier noch eine Kuh und brauchst du eine oder was auch immer. Also nebenbei kurz vielleicht per Handschlag dann gesagt, okay, das machen wir dann nochmal fest, aber es wurde sicher auch Handel getrieben und darum finde ich es jetzt auch nicht so verwerflich. Es ist ein Projekt, es ist ein geleitetes Projekt, es ist ja nicht so, dass wir jetzt ständig einen Laden in der Kirche haben, sondern es ist einmal der Versuch darzustellen, was bedeutet das eigentlich für uns Glaubende, was bedeutet es für die Menschen, die sozusagen eher materialistisch glauben und auch wenn diese Dinge zusammentreffen. Ich glaube, wenn man sich deutlich macht, dass Geld eigentlich nur ein Mittel ist, um etwas zu erreichen, entweder etwas zu kaufen oder auch etwas Gutes zu tun, dann nimmt das schon so ein bisschen diese Spannung oder die Befürchtung.
Bleibt ja am Ende noch die wichtige Frage und die werden Ihnen vielleicht auch einige Gemeindemitglieder stellen. Darf man das? Darf man in der Kirche Elektroartikel verkaufen?
Das kann ich auch nicht beantworten. Ob man das darf, das ist eine Entscheidung, die ich als Theologe getroffen habe, die unser Kirchengemeinderat wirklich intensiv beraten hat. Also wir haben da mehrere Stunden drüber geredet und haben dann ja auch diese Entscheidung getroffen, eben mit diesen Lautsprechern und Smartphones, weil wir einfach die Auseinandersetzung mit der Technik wichtig fanden. Ich glaube, es wird einige geben, die erschreckt sind, die vielleicht auch fürchten, da wird irgendetwas verkauft, was eigentlich etwas heilig ist. Ich kann nur alle einladen, zu kommen und in die Diskussion zu gehen und auch zu versuchen zu verstehen, was der Künstler will. Er will nämlich eine Auseinandersetzung. Und das ist eigentlich wichtig in unserer heutigen Zeit.
Und wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, das Kunstprojekt Heilige Geschäfte, das könnt ihr erleben vom 22. Oktober bis zum 5. November in 5 Lübecker Kirchen.
Ja, und alle Infos dazu findet ihr auf der Seite der teilnehmenden Kirchen oder auch der Overbeck-Gesellschaft unter overbeck-gesellschaft.de. Und da könnt ihr euch auch den ersten Teil dieses Kunstprojekts ansehen, die Videoinstallation. Eine weitere schöne Art, Lübeck zu erleben, ist es, sich einfach in ein Café zu setzen und die Menschen auf der Straße an sich vorbeigehen zu sehen.
Ein idealer Ort, um das zu tun, gerade an einem sonnigen und milden Oktobertag, ist die Kaffeebar in der Hüchststraße 94. Ich finde es da so einladend, weil man so schön auf den Holzbänken sitzen kann. Und diese Holzbänke, die sind direkt unterhalb der großen Fenster angebracht. Und ich habe da so das Gefühl, dass ich direkt im Fenster sitze.
Ja, und es ist ein Eckcafé und man kann sich entscheiden, ob man in der Hüchststraße sitzen möchte oder vielleicht in der Barlauer vor, also da, wo gerade die Sonne scheint, da kann man sich einen Platz suchen.
Oder man wechselt den Platz dann einfach, je nachdem, wo die Sonne gerade steht.
Gegenüber ist ein großes Blumengeschäft, es stehen Pflanzen auf der Straße und es weht auch so der Duft von Blumen immer herüber.
Und jetzt ist es gegen 13.30 Uhr, die Kaffeebar ist gut gefüllt, aber da vorne sehe ich noch ein Plätzchen frei. An der Hüchststraße. Wollen wir einen Kaffee trinken?
In der Hüchststraße ist allerdings gerade Schatten, Bettina, ne?
Ach, egal. Ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee und ich glaube, besser für die Haut ist es ja auch, wenn gar nicht so viel Sonne drauf scheint. Also.
Und neben uns hier in einer der Fensterbänke sitzen gerade so zwei ganz sympathische Menschen. Moin, ihr beiden. Wir sind Bettina und Christian. Hallo.
Moin, ich bin Annette.
Und ich bin Wolfgang.
Annette, Wolfgang, warum habt ihr euch hierher gesetzt?
Einfach, weil es so gemütlich aussieht und weil es so lässig ist, hier zu sitzen und die Leute zu beobachten und einen leckeren Espresso zu trinken. Das macht einfach Spaß.
Und zwar einen richtigen Espresso, der nach Espresso schmeckt und nicht nur nach dünnem Kaffee.
Seid ihr denn Stammgäste hier oder euer erstes Mal?
Das erste Mal hier, aber es war einladend und würden wir in Lübeck wohnen, wären wir Stammgäste.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also wir sind zum ersten Mal hier und zu Besuch in Lübeck überhaupt und sind ganz begeistert von der Stadt.
Wo kommt ihr beide denn her?
Aus Mannheim und
Heidelberg.
Also ein weiter Weg, aber ich sehe schon, ihr und Lübeck, das wird der Beginn einer neuen großen Liebe.
Wir werden sehen. Man kann ja nie im Voraus sehen, wie die Liebe wird.
Na, also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich total begeistert von Lübeck. Es ist so eine schöne Stadt. Man findet immer wieder was Neues, sieht was Neues. Und diese, teilweise hat man das Gefühl, man ist in einem Dorf, obwohl man in der Stadt ist. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schön.
Auch die Hinterhöfe sind so einladend und man traut sich fast nicht rein ins Wohnzimmer der Leute. Es ist deren Wohnzimmer, also man muss schon mit Respekt reingehen.
Ihr macht das genau richtig. Wir wünschen euch noch weiterhin eine ganz tolle Zeit in Lübeck und danke, dass ihr euren Espresso für uns habt kalt werden lassen.
Nein, sehr gerne.
Nee, der ist doch schon längst leer.
Ist längst leer.
So, und jetzt gehen wir noch mal schnell rein, weil wir wollen mit Philipp sprechen, der hier arbeitet. Moin, Philipp.
Moin, grüß euch.
Philipp, wie lange habt ihr abends geöffnet? Ihr seid ja Café und abends Bar. Bis wann bekomme ich denn was bei euch?
Morgen sind wir Café, da gibt es Frühstück bis um 12 und wir haben abends bis 22 Uhr geöffnet, von Montag bis Donnerstag, Freitag, Samstag Open End und Sonntag bis 20 Uhr. Morgens haben wir Kaffee, den beziehen wir direkt aus Italien. Der wird übrigens in dritter Generation traditionell Trommel geröstet. Davon verkaufen wir natürlich viel. Und abends haben wir so ein Sortiment von 30 Gins, die auch variieren, je nachdem, welcher gerade gut läuft, was Saison hat. Ja, da können sich die Gäste dann immer das Richtige aussuchen.
Und was geht hier am meisten über den Tresen bei euch?
Habt ihr abends auch noch Küche oder gibt es abends nichts mehr?
Wir haben eine große Bagelkarte. Wir haben Flammkuchen, in den kalten Tagen Suppe. Sandwiches, Wraps, eine ganze Menge eigentlich.
Und auf der Toilette habe ich gesehen, da steht so ein kleiner Rahmen, da steht Liebe drin. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Konzept dieses Ladens hier, ne?
Ja, wenn man hier reinkommt, dann sieht man gleich auf den ersten Blick, dass es ganz liebevoll mit viel Details eingerichtet ist. Und ja, egal, was man macht, die Liebe darf nicht fehlen.
Sehr gut.
bei allem im Leben. Also noch ein guter Leitspruch für den Tag.
Perfekt. Dankeschön. Also ihr seht schon, ihr kriegt hier nicht nur Kaffee, sondern auch ein bisschen Philosophie und Lebenshilfe. Es gibt ja Musiker, die sind so präsent im kollektiven Musikgedächtnis, dass man ihre Songs schon nach ein paar Sekunden erkennt. Zum Beispiel diesen hier. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Oder diesen hier. You know it's true. Everything
I do it for you. Das war Summer of 69 oder Everything I do it for you.
Ja, unverkennbar.
Genau. Das sind zwei seiner größten Hits. Und klar, hier geht es natürlich um den kanadischen Rockmusiker Bryan Adams.
Ja, das ist die Arbeit von Bryan Adams, die wir alle kennen. Seine Musik, international anerkannt, aber nicht so sehr im Fokus wie seine Musik, ist ein weiteres Talent, das er hat, seine fotografischen Arbeiten.
Und einige seiner Fotos, die Bryan Adams gemacht hat, die könnt ihr jetzt in einer Ausstellung im Günter Grass Haus sehen, ab dem 15. Oktober, mit dem Titel Bryan Adams Photography. Es gab hier bereits 5 verschiedene Fotografieausstellungen im Günter Grass Haus. Und ich habe mich jetzt als allererstes gefragt, was hat Günter Grass mit Bryan Adams zu tun und warum wird diese Ausstellung ausgerechnet hier gezeigt? Also worin besteht die Verbindung zwischen diesen beiden Künstlern? Und das kann uns ein Mann ganz genau erklären, Dr. Jörg Philipp Tomser, der Leiter des Günter Grass Hauses. Hallo Herr Tomser.
Moin.
Moin, grüße Sie.
Wir sitzen hier übrigens gerade im Günter Grass Haus, müssen wir noch dazu sagen, vor einem wunderschönen alten Kachelofen, trinken Kaffee und reden über Bryan Adams und Günter Grass.
Ja, und nun zur Frage, Dr. Tomser, was ist die Verbindung zwischen diesen beiden Männern?
Naja, also in der Tat vermag das überraschen. Wir sind ja ein Forum für Literatur und bildende Kunst und zeigen im Günter Grass Haus seit Anbeginn tatsächlich immer wieder Persönlichkeiten, die ähnlich wie Günter Grass in mehr als einer künstlerischen Disziplin arbeiten. Und Bryan Adams hat eben eine Doppelbegabung, eben Fotografie und Musik, genauso wie Günter Grass eben nicht nur Literaturnobelpreisträger war, sondern auch bildender Künstler. Und diese Reihe führen wir jetzt fort. Wir hatten ja schon Ausstellungen über John Lennon, Cornelia Funke, Jonathan Mese, Markus Lüpertz, Orhan Pamuk, viele, viele andere und freuen uns, dass wir jetzt wirklich einen Weltstar hier mit seinen Fotos auch präsentieren können.
Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Hamburger Galerie Crossover entstanden. Einige der Bilder, die hier in Lübeck zu sehen sind, waren in dieser Zusammenstellung noch nie so zu sehen. Die Ausstellung ist unterteilt in 3 Themenblöcke.
Ein Teil ist überschrieben mit Wounded, The Legacy of War. Bryan Adams hat britische Soldaten und Soldatinnen fotografiert, die im Krieg im Irak oder Afghanistan schwer verletzt wurden.
Ja, und in dem anderen Block, in Exposed, sind Porträts und Persönlichkeiten aus der Musik- und Modebranche zu sehen, die für Bryan Adams vor der Kamera standen.
Und in einem weiteren Teil der Ausstellung mit dem Titel Homeless sind Porträts von Obdachlosen in London zu sehen, die Bryan Adams fotografiert hat. Was meinen Sie? Warum hat sich Bryan Adams für diesen Dreiklang entschieden, also Porträts von Kriegsverwundeten, Promis und Obdachlosen und vor allem, wie passen Prominente aus Musik- und Modebranche wie zum Beispiel Mick Jagger, Kate Moss oder Amy Winehouse in diese Mischung?
Ja, diese Ausstellung wurde tatsächlich für den Standort Lübeck so konzipiert und die entwickelte sich aus 3 Publikationen, die im Steidl Verlag veröffentlicht wurden, also aus diesen 3 genannten Themenkreisen. Und für Bryan Adams ist das kein Gegensatz. Ihn interessiert immer der Mensch, den er porträtiert. Denn auf den ersten Blick, natürlich sind das weltberühmte Persönlichkeiten, die Sie genannt haben, aber es gibt ja auch Gemeinsamkeiten. Also teilweise haben sogenannte heutige Promis auch Armut kennengelernt oder auch Schattenseiten des Lebens wie Amy Winehouse, die eben schwer alkoholabhängig war. Und scheinbar gibt es große Unterschiede zwischen diesen Persönlichkeiten, aber wenn man sie wirklich ablichtet, dann merkt man, dass eben die vermeintlich Schwächeren der Gesellschaft, wie zum Beispiel Obdachlose oder im Krieg oder im Training verwundete Soldaten, eine ähnliche Würde ausstrahlen, ein ähnliches Charisma haben. Und das finde ich so großartig, dass das bei Bryan Adams sich nicht ausschließt, sondern wirklich technisch erstklassige Fotos hier zu sehen sind.
Durchaus ein roter Faden, der sich da durch diese Arbeiten zieht, von denen man ja auf den ersten Blick meint, dass sie sehr gegensätzlich sind.
So ist es. Und die wenigsten Hörer wissen, glaube ich, auch, dass Günter Grass auch mal obdachlos war, beziehungsweise in einem obdachlosen Heim wohnte, weil er eben überhaupt kein Geld hatte.
Wann war das?
Das war in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und in Düsseldorf hat er im Caritasheim dann auch Wohnungslose porträtiert. Die Zeichnung stellen wir teilweise sogar im Grasshaus heute aus. Heute Literaturnobelpreisträger, weltberühmter Mensch, aber seine Anfänge waren eben alles andere als hochkarätig.
Dr. Thomser, was machen die Bilder von Bryan Adams aus? Also für Menschen, die noch nie eins von ihm gesehen haben, wie haben die bei Ihnen nachgewirkt, als Sie sie zum ersten Mal gesehen haben?
Ich war wirklich überrascht, welch hochklassige Qualität diese Bilder haben. Und einige vergisst man nicht. Also etwa das von Kate Moss, dieses Porträt, das ist so ikonisch, dass man denkt, das ist ein Gemälde, ein absolutes Kunstwerk. Und Bryan Adams hat selber gesagt, gute Kunst erkennt man daran, dass man sich an sie erinnert, wenn man eine Galerie oder eine Ausstellung in einem Museum verlassen hat. Und so geht's mir auch. Das heißt, wenn ich bestimmte Bilder von Soldaten mir vergegenwärtige, dann werde ich wissen, dass die mir so schnell nicht aus dem Kopf gehen. Und das zeigt eben, wie großartig seine Kunst ist.
Wir müssen noch einmal über die Schnittmenge zwischen Günter Grass und Bryan Adams sprechen. Das Thema Mehrfachbegabung der beiden Künstler, das haben wir schon kurz angesprochen. Aber da ist ja noch viel mehr. Das Thema Fotografie spielt ja auch eine wichtige Rolle in der Arbeit von Günter Grass. Zum Beispiel in seinem Roman Die Blechtrommel im Kapitel Das Fotoalbum. Aber es gibt noch mehr Fotografie im Werk von Günter Grass, Dr. Thomser.
Richtig, also schon in seinem berühmtesten Roman Die Blechtrommel spielen Fotografien eine ganz große Rolle. Aber Grass hat selber auch mit Fotografien künstlerisch experimentiert. Also er hat Gedichte, Zeichnungen und Fotografien etwa im Band Maria zu Ehren. Maria Rama war eine enge Freundin von ihm, eine Fotografin, die also ihn sehr lange über Jahrzehnte hinweg begleitet hat. Ein wirkliches Buch, Kunstwerk, Zeichnungen, Gedichte und Fotografien kombiniert. Aber dann hat er quasi der Aquabox 2008 nochmal eigenes Denkmal gesetzt. Nämlich in diesem Buch hat er mit Hilfe dieser zauberhaften Kamera, die kann nämlich wirklich zaubern und die Vergangenheit vor und zurück blenden, sich mit Hilfe von Fotografien an seine eigene Biografie erinnert. Und in der Box, so also der Titel dieses Buches, beschreibt er einen Teil seiner privaten Lebensgeschichte.
Ist er denn jemand gewesen, der privat sehr viel fotografiert hat, Menschen in seiner Umgebung oder zu denen er eine Beziehung hatte?
Ja, da gibt es einen großen Unterschied zu Bryan Adams, denn er hat nicht gerne und viel fotografiert. Also Grass hat vor allen Dingen gezeichnet und auch im Urlaub, wir kennen das selber, fast jeder hatte früher eine Kamera mit oder heute eben Handy. Grass hat immer gezeichnet, um sich den Menschen nähern zu können, gerade auch in Indien oder in Ländern des globalen Südens, die er besucht hat, weil er fand, dass das intimere Beziehungen sind, die miteinander geschlossen werden. Man musste ja dann eine Zeit auch sitzen als Porträtierter und gerade mit indischen Personen hat Grass dann oft auch gesprochen und sich verständigt und fand diesen Zugang immer sehr würdevoller auch, dass man nicht jetzt draufhält und abknipst, sondern wirklich sich den Menschen vorsichtig nähert und sie auch fragt, sind sie einverstanden, dass ich sie ihnen jetzt ein Bild mache? Und das ist ja wirklich bei Grass dann fast ein Kunstwerk. Und Bryan Adams nimmt sich aber auch sehr viel Zeit für seine Arbeiten. Also das sind keine Schnappschüsse, sondern wirklich wohldurchdachte Aufnahmen, die auch eine lange Vorbereitung brauchen.
Es gibt noch eine weitere Verbindung in den Arbeiten von Günter Grass und Bryan Adams, das Thema Krieg. Wir haben ja darüber gesprochen, Bryan Adams Porträts von verwundeten Soldatinnen und Soldaten. Günter Grass hat Krieg erlebt. Er wurde im Zweiten Weltkrieg in den letzten Kriegswochen selbst verwundet.
Bryan Adams bezeichnet sich ja selbst als Pazifist und Kriegskritiker. Einige seiner Porträts der Kriegsverletzten sind schwer zu ertragen, finde ich. Warum hat er diese Form der Darstellung gewählt?
Er hat diese Form der Darstellung gewählt, weil er uns zeigen möchte, was Krieg wirklich bedeutet. Er wollte nichts kaschieren, sondern diese Verletzung physischer Art zeigen, und zwar vollkommen. Das heißt, man sieht Brandopfer, man sieht Menschen, denen Gliedmaßen fehlen, Aber das ist eben der Krieg. Es ist nicht so, dass man quasi wie im Hollywood-Film denkt, ach ja, der ist jetzt getroffen und fällt um, das war's, und oder ist verletzt, lebt weiter. Aber das Grauen des Krieges wollte Adams einfangen, und er ist selber so berührt von den Fotos, dass er zum Teil, er kennt die Leute ja, noch heute in Tränen ausbricht, wenn er über deren Schicksale spricht. Ich selbst hatte auch ein eindrucksvolles Erlebnis im Militärhistorischen Museum in Dresden, wenn sie da vor den Waffen stehen, die heute in die Ukraine geliefert werden oder die Russland einsetzt, da wird ihnen anders. Wenn sie nur die Waffen passiv sehen und was die anrichten können, wird eben in den Fotografien von Adams sehr deutlich.
Was die Porträts von Obdachlosen von Brian Adams auch ausmacht, ist ja die Augenhöhe, mit der er diese Menschen fotografiert hat. Und man fragt sich natürlich, oder ich habe mich gefragt, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Ist Brian Adams in London durch die Straßen gegangen, hat die Menschen auf der Straße angesprochen? Wahrscheinlich nicht. Wie ist das gelaufen?
Er hat vor allen Dingen obdachlosen Organisationen unterstützt, zum Beispiel auch obdachlosen Zeitschriften in London. Aber er ist kein abgehobener Star, sondern jemand, der sehr gesellig ist und sich sehr interessiert für die Alltagsprobleme von Menschen und sehr nahbar ist auch und sich deshalb gut einfühlen kann, auch in die Lebenssituation von anderen Menschen, denen es nicht so gut geht wie ihm. Er spendet auch unglaublich viel Geld für die Organisation. Er hat auch eine eigene Foundation gegründet, um Obdachlose zu unterstützen. Und das versuchen wir hier auch zu zeigen, dass also die Menschen nicht eine Betroffenheit brauchen, sondern dass wir versuchen, deren Schicksale zu verstehen. Und Adams immer auch versucht hat, sich einzufühlen in ihre Krisen und sie aber auch nicht abstempelt, sondern und auch nicht vorführt, sondern versucht, eine Empathie zu schaffen. Also, dass wir mitfühlen quasi und merken, das sind Individuen genau wie du und ich, nur sind sie irgendwann im Weg falsch abgebogen. Das Schicksal lief nicht so glücklich wie bei anderen, aber Adams hat auch teilweise direkt in London Leute angesprochen, gefragt, ob er sie fotografieren darf. Und genau wie bei den Soldaten auch sind da lebenslange Freundschaften entstanden.
Kannte Günter Grass eigentlich die Musik von Brian Adams und mochte er die?
Das weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber er hat natürlich sehr gerne selbst auch Musik gehört, aber ich glaube, Brian Adams hätte er nicht gekannt.
Was für Musik hat Günter Grass denn gehört und spielte er ein Instrument zum Beispiel?
Er spielte kein Instrument, aber er hat ja in den 40er, 50ern sich in einer Kneipe in Düsseldorf verdingt als Jazzmusiker, in Anführungszeichen. Da hat er am Waschbrett den Rhythmus geschlagen. Zu mehr reicht es dann nicht, aber er hat gerne auch Barockmusik zum Beispiel gehört, also eher klassische Musik. Aber mir auch mal erzählt, dass er, wenn er in London war, in den 60er Jahren immer die neuesten Platten der Stones und der Beatles seinen Söhnen mitgebracht hatte.
Ja, das Waschbrett kann jeder spielen, aber auch nicht jeder. Nein, den Rhythmus, den muss man ja auch irgendwie drauf haben. Mit welchem Brian Adams Song, Dr. Thomsa, verbinden Sie eine besondere Geschichte?
Ja, ich habe zwei. Also einmal weiß ich noch, als Robin Hood, dieser berühmte Kinofilm, ich glaube 1990, 91 rauskam, bin ich dann als Kind nur noch mit Pfeil und Bogen rumgelaufen, habe immer Everything I do it for you gehört. Und dann, als ich später älter wurde, ich habe klassische Gitarre gespielt und dann irgendwann mit 15, glaube ich, angefangen, E-Gitarre zu spielen. Und da war Run to You von Brian Adams das erste Lied, was ich auf der E-Gitarre gespielt habe. Und ich erinnere mich, dass damals in der Band wir, glaube ich, den schlechtesten Schlagzeuger aller Zeiten hatten, der diesen Song nicht kapierte und wir verzweifelt sind. Aber das verbinde ich immer mit Run to You von Brian Adams.
Sehr schön. Und da hören wir jetzt nochmal ein paar Takte. Lebhafte Erinnerungen an Brian Adams.
Aber irgendwann haben Sie aufgehört, mit Pfeil und Bogen rumzulaufen.
Richtig, das macht jetzt mein Sohn.
Dr. Thomsa, es gibt ja noch ein ausführliches Begleitprogramm zur Ausstellung. Die Ausstellung, das sagen wir auch nochmal, Brian Adams Photography. Die läuft vom 15. Oktober bis zum 7. Januar im Günter Grass Haus. Das Begleitprogramm, was passiert da?
Zunächst gibt es eine tolle Eröffnung am 14. Oktober mit dem Schauspieler David Striso, der Texte liest aus Beim Häuten der Zwiebel von Günter Grass über seine eigene Verwundung im Zweiten Weltkrieg, aber auch Texte von Soldaten, die in Afghanistan oder im Irak verwundet wurden. Und witzige Pointe, Striso hat ja im Westen nichts Neues mitgespielt in dem Oscar-prämierten Film. Und der Produzent dieses Hollywood-Streifens ist der Sohn von Ute Grass. Also hier gibt es einige Fäden, die sich hier zusammenschließen. Schön ist tatsächlich, dass wir durch das Begleitprogramm auch versuchen, auf die Schicksale von Obdachlosen, Wohnungslosen in Lübeck und Umgebung aufmerksam zu machen. Am 30.11. gibt es etwa eine große Veranstaltung zum Thema Wohnungslosigkeit mit Vertretern von Hempels, der Obdachlosenzeitung in Schleswig-Holstein, mit Vertretern der AWO, mit dem Herzenswärmebus hier in Lübeck, der sehr aktiv ist, aber auch mit dem Schriftsteller Markus Ostermeier, der den Roman Der Sandler über Wohnungslosigkeit geschrieben hat. Und Stargast des Abends ist Florian Künstler hier, der auch in Lübeck lebt und auftritt und selber auch mal wohnungslos war. Also das ist eine tolle Geschichte. Und wir werden aber auch noch Verwundete einladen und auch Ärzte von der Bundeswehr, die sich eben auch mit Veteranen, die im Einsatz für die Bundeswehr verwundet wurden, psychisch und physisch, dazu im Dezember noch einen Abend anbieten.
Also eine spannende Ausstellung, Brian Adams Photography, hier im Günter-Grass-Haus mit einem spannenden Begleitprogramm. Und alles dazu könnt ihr auf der Seite des Günter-Grass-Hauses erfahren.
Ja, und wenn ihr eine neue Seite an Brian Adams kennenlernen wollt, müsst ihr herkommen. Oder wenn ihr eine neue Perspektive auf das Leben bekommen wollt, dann auch. Und wir bedanken uns sehr herzlich und freuen uns schon sehr auf die Ausstellung.
Ich danke Ihnen.
Mitten in der Lübecker Altstadt, direkt neben der Kunsthalle St. Annen und dem St. Annen-Museum in der St. Annenstraße 13, befindet sich die Karlebach-Synagoge.
Und wer mehr über die Synagoge und das jüdische Leben in Lübeck erfahren will, der kann sich die Dauerausstellung ansehen, hier in der Synagoge. Und wer das möchte, muss sich vorher mit einer E-Mail anmelden unter anmeldung@jg-lübeck.de. Und das haben wir gemacht.
Ja, und wir stehen jetzt hier vor dem Tor der Synagoge. Wir sind hier nämlich mit Leonid Kogan verabredet. Er betreut hier die Dauerausstellung und macht auch die Führungen.
Und Herr Kogan wartet schon am Tor auf uns.
Moin, Herr Kogan, hallo.
Guten Tag, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wie fast alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland muss auch diese leider aus Sicherheitsgründen von der Polizei gesichert werden. Und ich finde es wirklich schlimm, dass das immer noch so ist.
Wir gehen jetzt über den Vorhof zur Synagoge und schauen dabei auf die rötlich-braune Backsteinfassade. Die sah nicht immer so aus. Als sie 1880 eröffnet wurde, hatte die Synagoge eine Fassade im maurisch-orientalischen Stil mit einer Kuppel, nach dem Vorbild der Berliner Synagoge in der Oranienburger Straße.
Ja, der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde das Innere der Synagoge verwüstet. In der Zeit des NS-Regimes wurde das Gotteshaus unter anderem als Turnhalle genutzt. Die Kuppel wurde abgetragen und das Gebäude bekam eine einfache Backsteinfassade.
Und inzwischen sind wir angekommen in der Synagoge. Wir sitzen jetzt hier in der Bibliothek im ersten Stock. Und Leonid Kogan, der die Dauerausstellung betreut und hier auch die Führung macht, der hat jetzt Zeit für uns. Herr Kogan, Sie haben ja gerade eine Führung gemacht durch die Dauerausstellung. Was sind denn das für Fragen, die da von den Besucherinnen und Besuchern kommen? Was wird am meisten gefragt?
Sie haben gefragt, was die hebräische Inschrift an der Fassade bedeutet.
Und was bedeutet sie?
Das bedeutet übersetzt aus dem Hebräischen, alle Völker sollen dich, Gott, preisen. Aus dem Psalmenbuch, Kapitel 67.
Herr Kogan, wie lange dauert denn so eine Führung, die ich mit Ihnen hier durch die Synagoge und die Dauerausstellung mache?
Eine Führung dauert durchschnittlich 60 bis 90 Minuten. Das hängt von Interesse der Teilnehmenden ab.
Also ich kann mir vorstellen, in der Regel dauert es 90 Minuten, weil wenn man erstmal hier drin ist, hat man so viele Fragen. Und ihr solltet euch das wirklich mal ansehen, weil die Geschichte der Lübecker Jüdinnen und Juden wird hier ganz lebendig. Es fängt schon an mit den vier Tora-Vorhängen, die unten im Foyer hängen. Die wurden hier bei den Sanierungsarbeiten gefunden und die sind über 100 Jahre alt. Ganz toll gearbeitet, faszinierend, dass die sehen noch ganz frisch aus eigentlich. Es gibt einen sehr gut gemachten Dokumentarfilm über die Geschichte der Synagoge. Ihr könnt euch natürlich auch den Gebetsraum ansehen. Aber es wird auch deswegen so lebendig, weil hier einzelne Schicksale dokumentiert werden, auch mit Interviewausschnitten und Fotografien. Und eine davon ist Charlotte Landau, geborene Mühsam, die Schwester des Schriftstellers und Publizisten Erich Mühsam. Herr Kogan, gibt es noch irgendeinen Kontakt zur Familie Mühsam?
Ja, ich habe einen Kontakt mit dem Enkelsohn von Charlotte Mühsam. Er wohnt in Israel. Sein Name ist Daniel Joel.
Und er war auch hier zu Besuch?
Ich hatte eine Führung mit einer Gruppe auf dem jüdischen Friedhof. Und plötzlich habe ich fremde Leute erblickt. Das war Daniel Joel mit seinen zwei Töchtern. Und wir haben am gleichen Tag die Synagoge besucht. Und er hat die Bilder von seinen Ahnen gesehen.
Sehr spannend. Ein weiteres Schicksal ist die Geschichte von Juliane Mansbacher, geborene Falk. Sie leitete bis 1942 hier das Altenwohnheim der jüdischen Gemeinde in der St. Annenstraße, gleich nebenan. 1942 wurde sie dann nach Theresienstadt deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet. Wie viele Jüdinnen und Juden lebten vor Beginn der Nazi-Herrschaft hier in Lübeck, Herr Kogan?
Am Ende des 19. Jahrhunderts, gegen 1894, haben in Lübeck 690 Mitglieder gewohnt. Aber danach ist die Zahl immer gesunken. Viele Juden sind in großen Städten umgezogen. Und in der Nazi-Zeit mussten sie im Ausland fliehen.
Weiß man, wie viele Jüdinnen und Juden in der Nazi-Zeit deportiert wurden und in KZs ermordet wurden?
Die genaue Zahl der deportierten Juden ist leider nicht bekannt. Man schätzt, mehr als 100 Juden, 120 Juden sind deportiert worden. Zuerst am 6. Dezember 1941 zum KZ Jungfernhof bei Riga, Lettland. Und etwa 30 ehemalige Bewohner vom jüdischen Altenheim nach Theresienstadt im Frühjahr 1942 deportiert worden.
Sie hatten es schon gesagt, zum 1. Januar dieses Jahres, dass die Anzahl der Gemeindemitglieder 560 beträgt. Wie ist denn die Altersstruktur? Gibt es da auch viele Kinder und Jugendliche oder sind es eher mittelalte, alte Leute?
Also unsere Gemeinde ist leider überaltet. Wir hatten ungefähr vor 15 Jahren 780 Mitglieder und jetzt haben wir 200 Mitglieder weniger. Als ich im Jahre 97 hierher kam, habe ich viele jüdische Kinder in der Synagoge, in einem Wohnheim gesehen. Aber die Kinder sind schon lange Erwachsene. Viele von ihnen haben die Hansestadt verlassen. Und jetzt haben wir leider keine Kinder mehr.
Also wir brauchen neue junge Mitglieder und vor allen Dingen auch neue Kinder.
Das müssen wir auch noch mal sagen, Herr Kogan, als Sie sagten, als Sie hierher gekommen sind, Ende der 90er Jahre, dass Sie aus der Ukraine nach Lübeck kamen.
Ja, fast alle Gemeindemitglieder sind aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Ich bin aus der Ukraine.
In der Ausstellung hier erfahrt ihr auch etwas über das Leben des jüdischen Fotografen Robert Moormann, der in Lübeck lebte und hier seit 1909 ein Atelier in der Sandstraße hatte. Die bürgerliche Lübecker Gesellschaft ließ sich von Robert Moormann bis Mitte der 1930er Jahre porträtieren. Robert Moormann schuf damit ein spannendes fotografisches Zeitdokument quer durch die bürgerliche Gesellschaft hier in Lübeck. Er war so etwas wie ein Lübecker August Sander, also der ja durch seine Porträts berühmt wurde.
Ja, eine weitere spannende Geschichte, die ihr hier erfahren könnt in der Karlebach-Synagoge. Und ihr erfahrt natürlich auch etwas über die Rabbiner, die hier in der Synagoge gewirkt haben. Zum Beispiel natürlich über den großen Salomon Karlebach, der von 1845 bis 1919 lebte und seiner Frau Esther. Und nach Salomon Karlebach ist die Synagoge ja benannt. Er war eine wichtige Lübecker Persönlichkeit. Herr Kogan, warum war Salomon Karlebach so wichtig für Lübeck?
die Leitung von Salomon Karlebach bedeutet für die jüdische Gemeinde Lübeck die Blutezeit. Die Synagoge in der St. Annenstraße, das jüdische Altenheim und die neue Friedhofshalle sind damals am Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut worden.
Und Salomon Karlebach war ein ganz offener Mann, der hier gute Kontakte hatte in die Lübecker Gesellschaft und dadurch natürlich auch wahrscheinlich für die Gemeinde viele Vorteile erlangen konnte.
Er war Mitglied der Lübecker Bürgerschaft. Er hatte gute Ausbildung im Gegensatz zu seinen Vorgängern an der Universitäten in Berlin und Würzburg und wurde Doktor Philosophie. Und er hatte viele Kontakte mit Lübecker Persönlichkeiten.
Und überall an den Wänden gibt es QR-Codes, zum Beispiel auch unter einzelnen Fotos. Da könnt ihr dann noch mehr Informationen bekommen, zum Beispiel auch zu den Biografien der Menschen, die da abgelichtet sind. Das ist sehr interessant, wenn man tiefer einsteigen möchte.
Und das Interessante ist eben auch, dass ihr hier die Menschen, die hier in Lübeck gelebt haben, eben nicht nur sehen könnt auf Fotografien, sondern ihr könnt sie auch hören. Zum Beispiel an einer Hörstation, an der ihr ein Interview hören könnt mit Abraham Domdotan, der kurz nach der Reichspogromnacht nach Palästina auswanderte, dann aber nach dem Krieg noch einmal wieder zurückkam nach Lübeck und hier ein Interview gegeben hat.
Mein Vater war Schneidermeister, hat eine Schneiderei, aber er hat auch zusammen mit der Schneiderei ein kleines Konfektionsgeschäft gehabt. Wir waren im Mittelstand, wir waren nicht reich, wir waren nicht arm, wir konnten uns das leisten. Wir sind hier und da im Sommer mit der Familie nach Travemünde gefahren. Ich habe auch viel mit Fußball gespielt, wir waren sehr nahe gewesen, eine Mannschaft Phoenix Lübeck, die haben wir sehr lieb gehabt. Ich bin hier zur Schule gegangen, erst die ersten Jahre in der Karl-Land-Schule, später in der Mittelschule zum Dom und habe eine sehr, soweit ich Kindheit und Jugend, eine sehr schöne Jugend, Kindheit und Jugend hier gehabt. Und dann von heute auf morgen, dann kam der große Bumm, die Kristallnacht. Und in meinen Augen, die Kristallnacht war der Anfang vom Ende der Juden in Deutschland und später in ganz Europa. Das war der Startschuss.
Ich finde es sehr interessant, hier in der Synagoge zu sein und auch durch die Dauerausstellung zu gehen. Und wenn ihr das auch machen möchtet, dann müsst ihr euch vorher per E-Mail anmelden, damit ihr die Dauerausstellung besichtigen könnt. Herr Kogan, wie lange im Voraus muss ich mich per E-Mail anmelden?
Also mindestens eine Woche.
Also bitte mindestens eine Woche vorher anmelden. Und das funktioniert so, ihr schreibt eine E-Mail und zwar an anmeldung@jg-luebeck.de und es kostet 5 € pro Person. Die müsst ihr vorher überweisen. Und Herr Kogan, an welchen Tagen machen Sie dann die Führung?
Ich mache Führungen von Montag bis Donnerstag und freitags haben wir Gottesdienste. In manchen Fällen als Ausnahme sonntags.
Und es ist ja dann so, wenn Sie die E-Mails lesen, die gehen ja dann an Sie, Sie setzen sich dann mit den Menschen in Verbindung, die die Dauerausstellung besuchen möchten.
Ich bekomme eine Kopie von einer E-Mail von unserer Gemeindeverwaltung und setze mich in Verbindung mit den Personen, mit den Interessierten und wir vereinbaren einen Termin.
Es sind ja Gruppen, die Sie hier herumführen. Als Einzelperson kann man sich, glaube ich, nur in Ausnahmefällen anmelden. Aber ab wann, ab wie vielen Personen ist man eine Gruppe?
Ungefähr ab 5, ab 6 Personen.
Maximal 30 Leute können kommen. Und die gute Nachricht ist, für Schulklassen ist der Eintritt frei.
Und alle weiteren Infos zum Besuch hier in der Synagoge findet ihr auf der Internetseite der jüdischen Gemeinde Lübeck unter www.jg-luebeck.de.
Herr Kogan, vielen Dank, dass Sie uns heute hier Ihre Synagoge gezeigt haben. Das war ganz spannend.
Ja. Und vielen Dank für Ihren Besuch.
Kennt ihr dieses Geräusch? Hört mal ganz genau hin.
Ja, kommt es euch bekannt vor irgendwie?
Ich glaube, da muss man ganz schön tief graben.
Ja, wir tauchen jetzt nämlich aus der digitalen Welt, die uns überall derzeit umgibt, ganz tief in die analoge Welt ein.
Ich verrate mal, was es war. Das Auflegen einer Platte. Wenn der Tonkopf, wenn man die Nadel auf den Plattenrand auflegt.
Ja, dann hört sich das so an, genau. Wir sind jetzt nämlich in der Bäckergrube 60 und da befindet sich der woanders Schallplatten- und CD-Store.
Und da kann man Tonträger aus Vinyl kaufen.
Das hast du schön gesagt, man nennt sie auch gemeinhin Schallplatten.
Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, der Laden ist ungefähr 80 bis 90 Quadratmeter groß. Dann gibt es hier viele Kisten und Boxen, in denen stehen Schallplatten aller möglichen Musikrichtungen. CDs gibt es hier übrigens auch. Und auch die Wände, da gibt es eine Menge Regale mit Plattencovern und CDs.
Ja, also ich kürze das mal ab. Es ist das Paradies für jeden Vinylfreund, weil es gibt hier, du guckst irgendwo hin und du entdeckst irgendwas, was dich sofort interessiert, zum Beispiel das Led Zeppelin-Album hier unten. Und eine weitere LP, die mir hier gerade spontan noch auffällt, ist Rette mich von Nena.
Ja, und dahinter, was gibt's da?
Tina Turner. One of the Living.
Ja.
Und dahinter, dann haben wir noch mehr Tina Turner. The Equals, Baby Come Back.
Ja. Und alles schön eingepackt in Plastikfolie, damit sie dann auch so schön einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin bekommen.
Ja, sie werden so kostbar behandelt, wie sie auch sind.
Und es gibt hier auch ein Regal mit Plattenspielern.
Ja, genau. Wer noch keinen besitzt, kann den hier kaufen. Und jetzt sind wir verabredet mit dem Mann, der diesen Laden hier betreibt. Und zwar schon seit 25 Jahren. Es ist Rainer Marenke. Moin, Rainer.
Hallo, grüßt euch.
Rainer, das ist ja ein ganz wichtiges Jahr jetzt für dich hier. 25 Jahre. Du hast den 1998 übernommen. Und eigentlich hattest du ja mal was anderes vor. Du hast ja Elektrotechnik studiert. Und dann hast du aber gesagt, nee, Elektrotechnik, das mache ich nicht weiter. Jobmäßig, ich übernehme hier den Platten- und CD-Laden. Warum hast du das gemacht?
Ja, in erster Linie, weil das hier im Prinzip mein Hobby ist. Der Spruch von das Hobby zum Beruf machen, der trifft auf mich wirklich zu. Weil ich kann jeden Tag mein Hobby machen und es gibt keinen Tag, an dem ich morgens aufwache und sage, oh, heute schon wieder zur Arbeit, weil ich einfach Spaß an der Sache habe. Und das war eigentlich der Grund, weswegen ich den Laden damals übernommen habe.
Und so ganz hast du die Elektrotechnik ja auch nicht aufgegeben, weil vor uns hier aufgebreitet auf dem Tresen auf einem Handtuch liegt das Innenleben eines Schallplattenspielers und du reparierst auch Schallplattenspieler, ne?
Ja, Teile eines Plattenspielers. Also so, hier liegen so ein paar Teile von einem Torrens-Plattenspieler, den ich versuche wieder flott zu machen, damit eben dieses schöne alte Gerät wieder in gute Hände kommt. Und das klappt eigentlich auch immer ganz gut.
Ja, hier vorne aktuell an der Wand gerade 4 Schallplattenspieler.
Im Schaufenster nochmal 4 Stück dazu. Ja. Also die Schallplattenspielerauswahl ist im Moment groß und es geht von bis von 50 Euro bis, lass mich gucken, ich glaube knapp über 200 Euro ist im Moment was da.
Rainer, hier ist ja jeder Zentimeter deines Ladens, da stehen ja Schallplatten und auch CDs, sogar im Schaufenster hängen noch welche. Wie viele dieser Tonträger hast du denn hier?
Das ist eigentlich ganz schwer zu schätzen. Ich sage immer so ein bisschen auch dieser Laden, der atmet Schallplatten.
Das ist eine schöne Beschreibung.
Könnte man auch noch sagen. Und deswegen wechselt er. Aber es sind bestimmt einige 10.000.
Also ich schätze mal so, wenn ich mich hier so umsehe, also 100.000 sind es bestimmt. Und jeder, der so einen Laden betritt, das ist ja auch mein Traum immer, weil ich gehe ja auch immer gerne in so Secondhand-Läden, der hat ja immer so das Gefühl, er findet hier so den, im übertragenen Sinne, den Van Gogh, ja, also den keiner entdeckt hat. Also die Rarität, die wahnsinnig kostbare, hast du gerade irgendwas da, was besonders wertvoll ist oder rar?
Jetzt gerade ist so eine schöne Kollektion von lauter Led Zeppelin-Boxen da. Da ist die Original-LP mit viel Bonusmaterial drin. Und das ist vielleicht gerade so das Schönste oder das Seltenste, was da ist.
Rainer, was müsste ich denn jetzt für so eine Led Zeppelin-Box, was müsste ich denn da auf den Tisch legen?
Für einen Hunderter werde ich sie jetzt hier verkaufen, so über den Daumen.
Und wer sind deine Kunden und Kundinnen? Wer kommt hier rein?
Oh, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Querschnitt, würde ich sagen. Vom Alter her von 15 bis 80 und auch durch alle Schichten. Also in erster Linie natürlich Leute, die mit Rock- und Popmusik groß geworden sind und die Musik lieben und die gibt es halt in jedem Alter.
Und wir haben sogar Gäste aus dem Ausland hier im Laden gerade. Wir haben einen Gast aus Italien. Ciao, come stai?
Bene.
Perfetto. Come ha trovato questo negozio? Wie haben Sie diesen Laden hier gefunden?
Internet, Google Maps.
Er ist ins Internet gegangen. Mhm. Und was hast du gekauft?
Cosa ha comprato qui?
Dischi hard rock.
Hardrock-Platten von Bands, die ich gar nicht kenne, muss ich gestehen.
Ich glaube, ich habe eine gesehen von Genesis ist dabei.
Na, die kenne ich jetzt schon.
The Trooper, Hard Nuts.
Hard Nuts. Okay. Kennst du diese Bands?
Das ist was für Spezialisten. Ich dachte mal, ich kenne mich aus, aber in diesem Moment stelle ich gerade fest, ich kenne mich dort nicht so gut aus. Allora, buon divertimento a Lubecca.
Grazie, thank you very much.
Okay.
And, du hast einen schönen Aufenthalt in Lübeck gewünscht.
Ja, genau. Ich versuche gerade meinen Rest Italienisch zusammen. Ich sollte besser sein, aber...
Reinhard, wenn du den ganzen Tag so mit Musik zu tun hast, wie ist das abends nach Feierabend zu Hause? Brauchst du dann so den klangfreien Raum?
Nein, ganz im Gegenteil. Zu Hause wird weiter Schallplatten gehört. Zurzeit habe ich gerade so ein kleines Projekt. Ich höre meine Schallplatten gerade alphabetisch durch. Das ist anstrengend aber das Schallplatten hören, das hört zu Hause nicht auf.
Wo bist du denn? Welcher Buchstabe?
Ich habe zu Corona-Zeiten damit angefangen, weil ich mir eine Beschäftigung überlegt hatte, als der Lockdown kam, und habe dann gedacht, dann fängst du an der Platten mal an durchzuhören. Ich habe also 2020 im Februar mit A angefangen, bin jetzt bei E.
Und danach fängst du dann an, sie nach Farben zu sortieren?
Wenn es denn danach gibt, aber...
Und die entscheidende Frage, die sich vielleicht manche Menschen stellen mögen, haben wir noch gar nicht gestellt. Warum heißt der Laden eigentlich woanders?
Ja, ist auch eine lange Geschichte. Oder was heißt eine lange Geschichte? Gibt eine Geschichte dazu. Wir sind ja hier 37 Jahre an der Stelle. Vorher hat es den Laden aber schon 3 bis 5 Jahre an anderer Stelle gegeben. Da hieß er anders, der etwas andere Schallplattenladen. Dann mussten wir größer werden. Sind wir hierher gezogen und da war dann woanders naheliegend.
Sehr gut, sehr kreativ.
So, woanders der Schallplatten- und CD-Laden in der Bäckergrube 60.
Ja, ein echtes Eldorado. Man kann wühlen, man kann sich hier wahrscheinlich stundenlang aufhalten.
Es gibt bestimmt noch eine Menge, die es machen.
Aber ich meine, eigentlich denkt man ja, dass heute jeder irgendwie seinen Streaming-Account hat und gar keine Schallplatten mehr kauft. Aber das ist schon ein Riesenunterschied, natürlich nicht nur vom Sound her, aber auch so emotional, oder?
Naja, es ist dieses Besitzen. Ne? Eine Schallplatte besitze ich, das ist meine. Die habe ich gekauft und es ist nicht wie bei Spotify, wo ich mir die Musik borge. Ne? Da kann man es immer mal haben bei Spotify. Man sucht eine bestimmte Platte, die man lange nicht gehört hat, und plötzlich hat Spotify die aber aus der Playlist rausgenommen. Die gibt's nicht mehr. Das kann mir in meiner Plattensammlung nicht passieren.
Naja, und ich habe auch dieses haptische Erlebnis. Ich kann sie ja aus der Hülle nehmen. Ich lege sie auf den CD-Player.
Ich kann mir das Cover angucken. Die Texte vielleicht durchlesen, die noch innen abgedruckt sind bei manchen.
Genau, und ohne Brille wie bei der CD.
Reiner, ich sehe schon, das ist eine große Liebe, du und die LPs.
Auf jeden Fall.
Reiner, jetzt haben wir so viel über Musik gesprochen, jetzt wollen wir natürlich auch mal ein bisschen Musik hören. Wenn du jetzt so spontan eine Schallplatte auflegen solltest, welche wäre das?
Naja, wir haben eben viel über Led Zeppelin geredet, dann machen wir doch mit Led Zeppelin weiter. Ich habe nämlich gerade eine hier liegen gehabt und dann machen wir doch die einfach an.
Das war es ja schon wieder. Unsere Oktoberfolge von Lübeck Zwischentöne.
Ja, aber ihr müsst nicht traurig sein, denn im November sind wir wieder da.
Und wir bereiten da auch schon alles vor.
Mit neuen Abenteuern in Lübeck.
Tschüss.
Tschüss.